dann habe ich bei 1500 habe ich die Hand gehoben und die Leute schauen schon so. Und dann hat einer die Hand gehoben, 1600, einer hebt die Hand, 1700. Mhm. 1700 zum ersten, zum zweiten und dann hebe ich die Hand, 1800 und dann habe ich die Flasche Wein für 1800 Euro ersteigert. Und dann dachte ich mir so, ey, was hast du jetzt gemacht, gell? So viel Geld für eine Flasche Wein, ist es das wert?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Mein Name ist Theresa Olkus und ich treffe in diesem Podcast meine Gäste ganz gemütlich und gediegen auf ein Glas Wein. Wie ihr vielleicht wisst, ging es für uns mit diesem Podcast schon ein paar Mal nach Bayern. Zum Beispiel haben wir schon Biathletin Magdalena Neuner besucht oder auch Sven Hannawald an der Sprungschanze in Garmisch getroffen. Wintersportlerinnen und Sportler sind also so ein bisschen ein Ding in diesem Podcast und dieses Mal hat es uns wieder nach Garmisch-Partenkirchen geführt, einen Ort, an den ich immer wieder gerne zurückkomme, nachdem ich mit meiner Familie hier früher immer meine Winterferien verbracht habe. Und wer weiß, vielleicht haben mein nächster Gesprächspartner und ich sogar auf demselben Berg Skifahren gelernt. Mein heutiger Gast ist nämlich, und das freut mich wirklich besonders, Felix Neureuther. Felix ist nicht nur ehemaliger Skirennläufer und Profisportler im Slalom und Riesenslalom, sondern, anders kann man es nicht sagen, einer der großen Sympathieträger der Nation. Genauso sympathisch war unser Treffen, als wir uns vor kurzem in der Bar Quattro Hombres getroffen haben, die lässigerweise gleichzeitig eine Weinhandlung ist, also mal wieder ein sehr passender Ort für so ein Treffen. Natürlich wollte ich von Felix wissen, was er sich als Bayer und damit eigentlich obligatorischer Biertrinker auf der Skihütte bestellt, wie die perfekte Piste für ihn aussehen muss, was wir tun können, um die Alpen zu schützen und welche Rituale ihn in Drucksituationen während seiner aktiven Zeit geholfen haben. Mehr dazu aber gleich im Podcast. Wie immer wird er präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Lieber Felix, schön, dass wir uns heute endlich sehen. Bevor wir aber über Garmisch Sport, deine Projekte und so weiter sprechen, was war denn dein letztes Glas Wein, das du getrunken hast?
Mein letztes Glas Wein, das ich getrunken habe, war jetzt im Urlaub in der Toskana.
Also wahrscheinlich italienischer Weiß-Rotwein.
Rotwein. Ja, wir waren mit einer befreundeten Familie da und mein Kumpel und ich, wir hatten die große Vorstellung, dass wir in das Weingut, wo der Sassicaia produziert wird, dass wir dorthin gehen und dann dort eine Weinprobe haben können. Weil das ist ja momentan so, das ist der Wein sozusagen, nicht irgendein Wein. Ja, aber die Realität schaut halt dann doch ein bisschen anders aus. Und wir sind dann betröppelt wieder zurückgefahren und haben dann in so einer kleinen Osteria haben wir ein Glas uns von diesem Sassicaia gegönnt. Das war der letzte Wein, den ich getrunken habe. Und dieses eine Glas, das war ziemlich teuer, muss ich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber wir müssen jetzt gleich mal, du hast vorhin so schön angeteasert und wir haben es uns extra aufgehoben für jetzt. Es gibt einen Bezug zwischen Felix Neureuther und Wein. Und alles, was ich bisher weiß, ist, dass du gerne Bier trinkst. Ja. Stimmt, was man normalerweise als Garmischer annehmen würde. Was trinkst du denn tatsächlich in der Regel?
Ich trinke gerne Bier, weil ich aus Bayern komme und wir sind ja ein Bierland. Aber ich bin jetzt nicht so der große, also früher beim Leistungssport und so, wenn man mal was zu feiern hatte, dann hat man natürlich auch was getrunken. Aber ich bin jetzt nicht einer, der zu Hause am Abend alleine sich eine Flasche aufmacht oder so. Also das mache ich nicht. Aber ich bin jetzt tatsächlich, mein Vater ist sehr großer, also der trinkt sehr gerne an Wein. Mhm. Und mein Großvater, der hat, glaube ich, jeden Abend, also von meinem Papa, der hat früher jeden Abend hat der mindestens eine Flasche Rotwein getrunken. Und also dem hat es richtig gut geschmeckt und mein Papa, dem schmeckt es auch. Und ich merke jetzt schon langsam, so mit dem Alter kommt das bei mir auch ein bisschen. Und ja, deswegen, ich habe jetzt wirklich innerhalb von kürzester Zeit, habe ich zwei Flaschen Wein gekauft, völlig unterschiedliche Flaschen, die auf einmal eine wahnsinnig große Bedeutung bekommen haben, was ganz witzig war.
Und bevor du gleich mal erzählen musst, was das für Wein war, ist ja auch schön, wenn man
sowas teilen kann, sicherlich zwischen deinem Vater und seinem Großvater, ja, und zwischen dir und deinem Vater dann. Erzähl uns mal, mit was man, weil du ja gerade gesagt hast, man hat Erfolge vielleicht auch damit gefeiert. Mhm. Was wurde da immer getrunken?
Alles.
Alles. Alles, okay, also nicht nur hauptsächlich Wein. Nee,
alles, was gerade da war. Man muss sich vorstellen, so, wenn man jetzt ein Rennen gut fährt und dann hast du ja oft gar nicht die Zeit, um zu feiern, sondern dann geht's entweder direkt nach Hause und bereitest dich auf dein nächstes Rennen vor. Aber so große Dinge, die feiert man dann natürlich schon. Und das immer zusammen im Team. Und das bedeutet, das sind die Trainer, also das sind die ganzen Betreuer mit dabei, Servicemann und so weiter. Und da wird jetzt nicht so viel Wert darauf gelegt, so auf die Qualität von dem, was man trinkt, sondern da wird einfach nur, yay, hip hip hurra und los geht's. Aber ich muss sagen, ich trinke jetzt wirklich, also auch wenn man jetzt feiert, also das Feiern ist anders geworden. Also du bist jetzt nicht mehr so der, also ich bin jetzt nicht mehr so der Clubgänger, der jetzt da tanzen geht und es ist mega laut oder so, sondern jetzt sitzt man wirklich eher mit seinen Freunden am Abend zusammen, unterhält sich und trinkt ein schönes Glas Wein.
Mhm. Und ist froh, wenn man sich gegenseitig versteht und die Musik nicht so laut
genau
ist.
Genau so
ist inzwischen auch.
Geht dir das auch so? Ja, also das hat sich schon sehr geändert. Früher hast du nur geschaut, so, ey, wo ist der Club, wo ist am meisten los? Weiß ich nicht, hat das auch mit Corona zu tun? Keine Ahnung.
Vielleicht.
Aber so, das hat sich schon geändert. Und wir sitzen sehr gerne mit Freunden am Abend zusammen und unterhalten uns einfach und ja, haben Spaß zusammen.
Ja, ist entspannter. Und dann mal ein Glas Wein zu trinken, ist ja dann auch was, hat was sehr Gemütliches.
Ja, definitiv. Und zu einem guten Essen, ein gutes Glas Wein, das hat was mit Lebensqualität zu tun.
Sehe ich auch so. Also bist du schon ein Genussmensch, muss man sagen.
Ja, okay. Bin ich.
Schön. Und dazu hast du dir jetzt was gegönnt, nämlich eine besondere Flasche Wein. Da musst du jetzt mal
erzählen. Ja, zwei tatsächlich. Also die eine, da war ein Golfturnier und da hat es eine Verlosung gegeben für einen guten Zweck.
Okay.
Und ich war vor dieser Verlosung oder ja, vor dieser Versteigerung, sagen wir so, war ich auf der Toilette. Und dann kommt zu mir einer in der Toilette und sagt so, hey Felix, ich habe heute was Besonderes da. Mhm. Das ist eine Flasche Wein, aber die existiert eigentlich noch gar nicht, weil die haben sie irgendwo ausgegraben. Die haben sie da während der Kriegszeit haben sie diesen Wein unten eingemauert.
Okay.
Und jetzt haben sie die Mauern wieder gefunden, haben die aufgemacht und dann ist da dieser Wein drinnen gewesen. Und von dem einen Wein, der da ist, gibt es nur noch 6 Flaschen.
Okay.
Und das ist was Besonderes, aber die Geschichte, die weiß eigentlich so noch gar keiner. Sondern die wird erst veröffentlicht.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Und dann schauen wir mal, wo es so losgeht. Und da ich weiß, wie gerne mein Vater Wein trinkt, dachte ich mir so, ey, das wäre eigentlich ein wirklich cooles Geschenk für meinen Papa. Mhm. Dass wir so eine Flasche von 1938 zu Hause haben.
Mhm.
Und zwar ein Riesling, ein deutscher Wein. Und dann ging halt die Versteigerung los und Startgebot war bei 1500 Euro, also richtig viel. Und ich so, ey, kacke, 1500 Euro. Also die haben auch. 075, ja. Und die haben auch gesagt so, also der Wert des Weines ist noch gar nicht zu beziffern, weil du nicht weißt, wohin der Wert mit der Flasche gehen wird, mit der Geschichte und so weiter. Und dann habe ich bei 1500 habe ich die Hand gehoben und die Leute schauen schon so, was, der Neureuther, gell, der diese Flasche Wein da. Und dann hat einer die Hand gehoben, 1600, einer hebt die Hand, 1700. 1700 zum ersten, zum zweiten und dann heb ich die Hand, 1800 und dann habe ich die Flasche Wein für 1800 Euro ersteigert. Und dann dachte ich mir so, ey, was hast du jetzt gemacht, gell? So viel Geld für eine Flasche Wein, ist es das wert? Auf alle Fälle ist mein Cousin, der ist Sommelier.
Okay.
Und dann hatte ich diese Flasche da dabei und dann rufe ich den an und sage so, du, ich habe so eine Flasche von dem und dem Wein ersteigert, so, was kann man denn dafür ausgeben? Und er sagt, boah, du, da kennt er sich, mit dem Wein kennt er sich jetzt nicht so aus, aber 2000 Euro kannst du dafür schon zahlen.
Das habe ich mir gerade gedacht, weil eigentlich, also ich glaube, du hast keinen schlechten Deal gemacht.
Ja, ja. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, ich habe schon mal nicht komplett ins Klo gegriffen, das passt. Aber dann hat der gesagt, aber ich habe gerade, der ist Hotelier, mein Cousin, ja. Ich habe gerade einen Gast im Haus, der ist der Sommelier momentan in Deutschland.
Okay, du weißt nicht mehr, wer es war.
Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Auf alle Fälle, der holt den und dann ruft er mich an und sagt so, du, jetzt habe ich den, erzähl mal was von der Flasche Wein, was das für eine ist. Und dann sagt der, ja, Felix, pass auf, die Flasche, die kann richtig durch die Decke gehen, ja. Weil die Geschichte, dann kann die schon mal, je nachdem, wie es dann läuft, 20.000 bis 25.000 Euro wert sein. Und ich so, was? Um Gottes Willen, was habe ich, also.
Du hast einen richtigen Schnapp gemacht.
Ich habe einen richtigen Schnapp gemacht. Und die, das ist ja oft so, dass diejenigen, die sich am wenigsten auskennen, dass die dann auf einmal da und
am
dann.
Besten steigern.
Ja, und dann bin ich mit dieser Flasche nach Hause gefahren. Die war bei mir im Beifahrersitz. Ich habe sie dann angeschnallt. Und das war die eine Geschichte. Und die ist jetzt bei uns zu Hause. Und das Etikett, das war halt ja, durch die Zeit, das ist gerade noch in der Restauration und so. Und ich bin mal sehr gespannt. Und dann habe ich meinen Cousin wieder angerufen und gesagt, du, was soll ich mit der Flasche Wein machen? Die muss ich ja verkaufen. Da hat der gesagt, bist du wahnsinnig? Die musst du selber trinken. Da habe ich gesagt, ich trinke doch nicht.
1.800 Euro.
Für so viel Geld.
Die noch einen höheren Wert hat.
Ja, also das geht ja nicht. Ich bin ja froh, wenn ich einen Unterschied erkenne zwischen Sangria und dem Weißwein jetzt. Also grob gesagt. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir die Flasche. Und dann waren wir da in dem Toskana-Urlaub. Und das war die zweite Flasche. Und dann haben wir da gesehen, eben Sassicaia. Und dann haben mein Spätzle und ich, der ist Jahrgang 1983, ich Jahrgang 1984. Und dann dachte ich mir, so, das wäre eigentlich was sehr Schönes, wenn das, du schon in der Gegend bist, wo es so einen tollen Wein gibt. Dass du eine Flasche von deinem Jahrgang und eine Flasche von dem Jahrgang deiner Kinder zu Hause hast.
Ja.
Und dann kannst du den Wein mal deinen Kindern später geben, wenn die erwachsen sind. Das ist halt ein besonderes Geschenk. Und naja, da habe ich dann zugeschlagen.
Sehr schön.
Da habe ich 4 Flaschen Wein gekauft.
Aus 84? Sassicaia,
84, 2017, 2020 und 2022. 2022 gibt's noch nicht.
Wird gerade gelesen.
Der wird gerade gelesen, richtig.
Genau, ja. Genau. Ach schön, ja, hat mein Papa tatsächlich auch gemacht. Geburtsjahrgang zurückgelegt und wenn man halt dann mal so alt ist, dass man den Wein trinken kann, das ist was extrem Besonderes. Deswegen werden es deine Kinder sicherlich sehr wertschätzen.
Absolut. Und darauf, ich freue mich jetzt schon irgendwie auf den Moment, ja. Wenn sie dann später irgendwo mal ein besonderes Ereignis, ob das eine Hochzeit ist oder Schulabschluss, ich hoffe da nur nicht, dass sie den dann rumspritzen oder sowas. Nee.
Auf die.
Aber auf den Moment freue ich mich schon sehr. Und ich glaube, sowas muss man sich auch irgendwo gönnen, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und das habe ich da gemacht, ja.
Sehr gut. Nur eine Flasche ist fast zu wenig. Müssen wir, ich glaube, wir haben 3 zurückgelegt und die sind jetzt fast schon weg, weil es gibt ja dann mehrere Anlässe, die man irgendwann feiert. Also, aber ich meine, 17 ehrlich, und so kriegst du ja alles noch.
Aber das war mir dann doch relativ teuer, muss ich sagen.
Ja, gut, gerade von dem Wein ist es natürlich extrem.
Ja, also meine 84er-Jahrgang, der hat 800 Euro gekostet.
Okay, wow.
Das ist schon ein stolzer Preis.
Ich habe mich auch mal informiert, wie dein Jahrgang so war, 1984.
Der war nicht so gut, nee. Gell? Ich weiß, das weiß ich auch.
Ich habe extra noch einen Winzer gefragt aus Baden. Gut, ich weiß nicht, wie er in Italien war, aber der Jahrgang scheint doch mehr gute Skirennläufer hervorgebracht zu haben als einen guten Weinjahrgang.
85 war ein sehr guter Jahrgang.
Richtig, ganz genau. 85 war sehr gut. Ja, 84 war scheinbar ein bisschen problematischer, nicht ganz einfach. Es gab wenig Ertrag und die Mostgewichte waren damals nicht so hoch. Aber wer weiß. Also ich finde ja, häufig ist es so, dass Weinjahrgänge viel zu schnell beurteilt werden und dass sie sich erst über die Zeit zeigen. Also wer weiß, vielleicht ist es mit dem 84er, vielleicht wird es.
Meinst du, der kommt noch?
Ich also weiß
ganz
nicht.
Ehrlich, der ist jetzt 38 Jahre alt.
Wenn er damals jetzt nicht die Qualität hatte.
Wenn der jetzt 38 Jahre gebraucht hat, um nicht gut zu sein, dann wird er, glaube ich, die nächsten 38 Jahre auch nicht gut werden.
Was war der Rest von deinen Kindern? 17?
17.
Sehr schön.
Ja.
21, extrem langlebig.
20.
Ach, 20, okay. Auch schön.
Und jetzt 22 wird sich zeigen. Also wenn er so wird wie unsere Tochter, dann...
Dann wird er großartig.
Dann wird er laut.
Okay.
Ja. Also gut. Der scheppert.
Der scheppert, der Wein. Ja, sehr gut. Aber weil du gerade sagst, du hast einen Wein ersteigert. Ich meine, sowas ist ja auch schon was Besonderes. Und es gibt in Deutschland ja auch immer Weinversteigerungen an der Mosel und an der Nahe. Und die waren jetzt erst tatsächlich vor ein paar Tagen. Und da sind Weine aus dem Jahrgang 21, zum Beispiel Kabinette 075, gab es gestern für 1.200 € aus Rheinhessen versteigert worden. Plus an der Mosel gab es einen Wein von einem sehr legendären Weingut, Egon Müller, der für 501 € verkauft wurde. Von dem her, also ich glaube, mit deinem Riesling aus 38, weißt du, das wollte ich dich noch fragen, weißt du, von welchem Weingut er ist?
Ja, weiß
okay.
ich. Und zwar ist das Deidesheimer Leinhöhle. Das ist eine Riesling-Auslese von 1938.
Okay, die 1.800 €, Felix, ich glaube, die waren sehr gut investiert.
Ja, kennst du dich ja. da aus?
Also erstens, ich meine, eine Auslese ist ein Wein, der entsprechend auch spät gelesen wurde.
Ja, gibt nur sechs Flaschen davon.
Süß, also entsprechende Süße hat. Das heißt, er hat genug Zucker konserviert, was eben auch garantiert, dass dein Wein sicherlich noch sehr gut sein wird. Also
der ist, glaube ich, sogar mal umgefüllt worden. Deswegen ist ja, der noch auch absolut genießbar.
Auch gut, wenn man sich quasi drum gekümmert hat. Dann wurde er in einem Hintermauern in einem Keller vermutlich irgendwo gefunden, was schon mal gut ist, weil du sicher sein kannst, dass er gut gelagert war. Also von dem her würde ich sagen, die Chancen stehen sehr gut, dass das heute noch sehr, sehr gut sein kann.
Also das ist
genießbar.
Weingut Reichsrat
von Buhl. Ja. Ja, okay. Wahnsinn, ja.
Das ist gut, das oder? Ist da freue ich mich, weil ich keine Ahnung habe.
Nein, ja. total. Also ich meine, das ist einfach ein Traditionsweingut aus Deidesheim, das schon immer auch für Riesling bekannt war, heute noch Spitzenweine macht. Von dem her, ich bin gespannt, wohin die Reise noch geht mit diesem Wein. Sehr gut. Also das heißt, in eurer Familie ist eher dein Papa bisher für. Wir reden die ganze Zeit. Ich mache jetzt mal die Weinflasche
auf. Ich wollte gerade sagen.
Dein Papa ist zuständig für Wein bei euch bisher.
Bisher ja.
Jetzt wirst du zum Weinexperte.
Was heißt Experte? Aber also mein...
Sammler.
Wie gesagt, mein Cousin ist sehr weinaffin. Der ist im Alpenhof Murnau.
Okay.
Ist der Chef vom Alpenhof. Und der hat einen ganz tollen Weinkeller,
okay.
auch mit besonderen Weinen, alten. Ja. Und dann hatte ich noch einen anderen Kumpel, der mir immer gesagt hat, wenn ich irgendwo bei einem Rennen gut war, bei einem Großereignis, dann schenkt er mir eine Flasche Baron Rothschild von meinem Jahrgang.
Okay.
Und ich bin leider bei den Großereignissen, ich hätte öfter besser fahren sollen, dann hätte ich mehr Flaschen zu Hause gehabt, sau blöd. Aber die habe ich auch noch.
Schön, jetzt haben wir schon einen richtigen Weinausflug gemacht. Lass uns mal anstoßen, bevor wir...
Ja. Prost.
Cheers. Prost. Diesmal jetzt kein Riesling.
Freut mich sehr.
Weißburgunder hat mir dein Papa gesagt. So.
Ja. Weißt du, an was man erkennt, ob einer einen Weinkenner ist oder nicht? Schon alleine, wie das Glas schwenkt.
Ja, dann üben wir jetzt mal, weil du musst ja jetzt...
Du machst das gut, bei mir spritzt alles in der Gegend umeinander. Das Wichtige ist ja, dass er gut schmeckt.
So ist es. Ich hoffe, er schmeckt. 21er. Also jetzt im Vergleich zu den Weinen, die du sonst kaufst,
sehr,
sehr jung.
Gut.
Schön.
Sehr, sehr
das
gut.
Freut mich. Ich habe ihn vom Bodensee ausgesucht. Also es liegt tatsächlich direkt am See. Also die Weinberge reichen wirklich bis ans Ufer. Und man hat vom Weingut aus einen Blick natürlich auch auf die Berge. Und irgendwie
sehr schön
fand
dabei.
Ich das schön
wirklich
passend.
Gut.
Und freut mich. Ist eine junge Familie, auch mit Nachwuchs, die sich alle im Weinbau beteiligen. Und wirklich sehr schöne Sachen machen. Deswegen dachte ich,
soll ich dir noch eine Geschichte
gut.
erzählen?
Ja,
über Wein?
Komm, bitte.
Okay. Ich war mal in Sölden und da gibt es ein tolles Restaurant, ein tolles Hotel. Und da sind die besten Winzer Österreichs, das heißt Wein am Berg,
okay.
dieses Ereignis. Und da kommen die besten Winzer Österreichs zusammen und dann sind die da 3 Tage und die probieren die Weine und ja, beratschlagen sich und so weiter. Und da bin ich eingeladen worden, weil die gehen dann da auch Skifahren und dann bin ich mit denen da einen Tag Ski gefahren.
Es gibt extrem viele Winzerinnen und Winzer, die große Skiliebhaber sind.
Ja, gibt es tatsächlich. Ja, da dort, und das war Wahnsinn. Und dann hat es halt ein wunderschönes Abendessen gegeben. Und zu jedem Gang, also das waren 5 Gänge, glaube ich, oder 6 Gänge, und zu jedem Gang hat es 4 oder 5 verschiedene Weine gegeben, die du probiert hast. Und die haben halt immer schön eingeschenkt und Ich war das erste Mal bei so einer Weinprobe und ich dachte mir so, wieso stehen da diese Kübel da drinnen? Und die haben halt immer nur...
Keine Blumenvase.
Bei jedem Gang haben die da den Wein im Mund und dann halt ausgespuckt. Und ich dachte mir, was sind denn die wahnsinnig? Die können doch den Wein nicht ausspucken. Und ich habe jedes Glas immer geleert. Auf alle Fälle habe ich die Nachspeise nicht mehr erlebt. Ich bin dann ins Zimmer hochgegangen und bin schlafen gegangen. Ja, das war meine erste und letzte Weinprobe, die ich bis jetzt gemacht habe.
Ja, es ist natürlich mies, vor allem wenn man mit Leuten, die dann sehr trainiert sind, das macht. Und was ja auch immer so tückisch ist, die schenken ja nicht viel ein. Das ist ja gerade, wenn man fünf...
Ja, und das war... Und der kommt und schenkt nicht...
Und man denkt, es ist immer nur ein bisschen.
Ja, und der schenkt nicht viel ein. Mhm. Und dann sage ich zu dem so, du, bei mir kannst schon ein bisschen mehr einschenken. Du
darfst schon voll machen.
Weil ich ja nicht wusste, dass da so viele Weine kommen. Und dann hat der bei mir das erste Glas gleich voll gemacht. Und alle haben mich schon angeschaut, so, boah, was ist denn mit dem los, der Neureuther? Und so war das dann. Aber war sehr lustig.
Das ist es nämlich immer, so wie wir jetzt gerade. Ich meine, wir haben auch nicht viel in diesen Gläsern. Und man denkt, ach, ist nicht viel. Und man will ja auch alle probieren. Dann schmeckt irgendeiner besonders gut, probiert man sich wieder zurück. Und ich meine, wenn ihr jeweils 4 oder 5 Weine hattet, mal 5 Gänge, kann ich mir vorstellen. Es gab wahrscheinlich auch Aperitif davor, Schaumwein.
Auch?
Ja, richtig. Genau. Läppert sich dann ganz schön zusammen.
So ist es.
Lass uns noch einen Ausflug zum Sport machen vom Wein. Jetzt wurdest du vor wenigen Tagen bayerischer Botschafter des Sports. Mhm. Was machst du da konkret?
Da habe ich lange überlegt, ob ich es mache oder nicht mache, weil ich eigentlich mit der Politik nicht viel zu tun haben will. Weil es einfach
unheimlich, das war von der Politik ausgerufen.
Ja, weil das einfach unheimlich schwer ist, wenn du dich dort versuchst zu engagieren, dass du Dinge veränderst. Aber das Tolle ist an der Rolle, dass ich dadurch Wege habe, wie ich Dinge positiv beeinflussen kann. Dass sich Kinder mehr bewegen oder dass die Politik den Sport im Allgemeinen mehr unterstützt. Aber auch, dass das Thema Sport und Bewegung und Kinder viel, viel mehr unterstützt wird von der politischen Seite aus, was meines Erachtens ganz, ganz dringend der Fall ist, weil in der Schule das Erste, was gestrichen wird, ist der Sportunterricht. Die Kinder sitzen 6-7 Stunden auf einem Stuhl und müssen dem Lehrer zuschauen, wie er was an die Tafel schreibt und probieren sowas sich ins Gedächtnis einzuprägen, was gar nicht funktionieren kann. Und ich habe ein großes Ziel und das ist, den Unterricht einfach zu revolutionieren, dass das Thema Bewegung nicht zu kurz kommt, auch während des Unterrichts. Und da sitze ich jetzt an der Position, wo du wirklich Dinge anstoßen und auch verändern kannst. Und genau deswegen habe ich es gemacht, weil ich dort, glaube ich, durch die Position meinem Ziel ein Stück weit näher kommen kann.
Also der Ansatz, wenn man quasi Dinge kritisiert, dann muss man, um sie verändern zu können, auch mitmischen.
Unbedingt. Mhm. Ist wichtig.
Ja.
Und die Frage ist aber, ich war nie der Typ, der gerne in eine Verbandsstruktur will, weil du dich zu sehr anpassen musst, um den Weg zu gehen. Aber in der Position, wo ich jetzt bin, muss ich mich nicht anpassen, sondern ich kann Dinge ganz klar sagen, und zwar zu den Entscheidungsträgern. Und das ist der Innenminister und das ist der Ministerpräsident. Und da sitzen wir zu 5 drinnen. Und da freue ich mich drauf, weil ich lasse die nicht in Ruhe, sondern ich will, dass die Kinder gesund in die Zukunft geschickt werden. Und dazu muss sich der Schulunterricht meines Erachtens ändern.
Ich meine, du kannst ja auch ein Innenbotschafter sein, indem du quasi an die Politik ein Botschafter bist, was es braucht.
Ja, und ich habe halt noch den ganzen Kontakt zu den ganzen Sportlerinnen und Sportlern. Und da sammelt man auch immer Feedback, so, was denkst du, was gut läuft, was kann man anders machen, was kann man besser machen. Und da kann sich halt dann 1:1 rüberbringen.
Würdest du sagen, dass Corona eher ein Pusher für Bewegung war oder hemmend? Also
ein massiver Hemmer. Also für die Kinder ganz enorm. Es hat so viele Vereinsaustritte gegeben, weil einfach dieses Vereinsleben nicht mehr stattgefunden hat. Und das ist aber so, so wichtig für auch für den ganzen sozialen Umgang der Kinder untereinander. Dann, dass sie Sport machen, dass sie wo eingegliedert sind, dass sie gemeinsam ein Ziel haben, gemeinsam verlieren. Und da war Corona, das war ganz, ganz extrem. Gibt es auch sehr erschreckende Statistiken dazu, wie wenig sich Kinder tatsächlich noch bewegen. Das Thema Digitalisierung ist ein ganz großes. Heute gibst du einem Kind ein Handy in der Hand, es kann sich damit 5 Stunden beschäftigen und das war's dann. Also der Spielplatz der Kinder hat sich von draußen, von der Natur, in ein viereckiges Kastel verlagert, was Tablet, Smartphone oder Computer bedeutet. Und das kann es meines Erachtens nicht sein, sondern die Kinder müssen raus. müssen sich draußen bewegen, müssen auch eine emotionale Bindung zur Natur aufbauen, um dann auch zu sehen, okay, für was lohnt es sich überhaupt, mein Leben so zu leben, dass die Natur noch so aufrechterhalten bleiben kann. Und Sport ist für mich was ganz was Elementares. Und da ist die Politik in Zukunft noch mehr gefragt, dass sie dieses Thema viel, viel mehr unterstützen.
Es gibt ein Projekt, das Unsere Alpen heißt, ein Buch, zusammen mit National Geographic, in dem du von der Einzigartigkeit und der Schönheit der Alpen berichten darfst. Aber eben du sagst auch, es soll ein Aufruf sein, das Wunder der Natur zu schützen, nämlich die Alpen. Und ich musste so ein bisschen dran denken, was jetzt Wein angeht, ist ja ähnlich mit den Weinbergen. Wir gehen da gerne spazieren, wir nutzen sie als Landschaft, wir trinken auch den Wein gerne natürlich, der daherkommt. Aber es braucht ja auch diejenigen, die sich um die Pflege kümmern von so einer Landschaft. Und so ist es ähnlich beim Alpinsport, würde ich sagen. Wir gehen gerne Skifahren, wir wandern, wir nutzen die Hütten gerne, genießen dort was, konsumieren was. Aber so eine Kultur oder alpine Landschaft braucht ja auch immer Pflege, sei es jetzt im Weinberg oder hier in den Alpen. Was kann ich jetzt zum Beispiel tatsächlich tun, um die Alpen zu schützen?
Das, was am einfachsten ist, ist einfach, sie so zurückzulassen, wie man sie vorgefunden hat. Also wenn man in den Urlaub fährt oder in die Berge fährt, dass man nicht den Müll an den Boden schmeißt, sondern dass man den schon mal mitnimmt. Das, was wir hier in Garmisch-Partenkirchen erleben, das ist so ein Wahnsinn. Am Eibsee oben, die Leute, ey, die kommen, die bringen alles mit. Das ist irgendwo ein Partyort geworden, obwohl das eigentlich so ein schöner Ort ist. Ein schöner Ort ist. Und das, was mich ärgert, ist die Leute, das Erste, was die machen, die holen ihr Handy raus und machen ein Foto. Die sollen erstmal ein Foto mit ihren Augen machen und wissen dann, Dinge viel, viel besser zu schätzen. Das ist das Einfachste, was du schon mal machen kannst. Wir brauchen die Berge. Das ist Lebensgefühl. Das darfst du den Menschen nicht nehmen. Aber wir müssen schauen, dass wir das, was wir jetzt haben, dass die nächsten Generationen davon auch noch profitieren können und dieses Lebensgefühl leben dürfen.
Es braucht ja auch, ich sag jetzt mal schon, diesen Tourismus, es muss nur der Spagat gelingen zwischen Wertschätzung und einem schonenden Umgang und einer Nachhaltigkeit mit dem Tourismus zusammen.
Genau, so ist es. Und das ist eine große Herausforderung, vor der man steht.
Ich habe mich dann auch gefragt, es könnte ja so sein, dass man mit jedem Skipass, den ich zum Beispiel kaufe, unterstütze ich Personen, die sich dafür engagieren oder so. Gibt es sowas schon?
In Österreich machen sie sich teilweise wirklich wahnsinnig viele Gedanken, wie die Zukunft aussieht. Wir brauchen Stauseen in Zukunft, weil die Gletscher einfach nicht mehr vorhanden sein werden. Deswegen muss man schauen, dass man irgendwo das Wasser aufsammelt, dass mal keine Wasserknappheit herrschen wird in Zukunft. Und durch dieses Gefälle von dem Wasser von Stausee zu Stausee, es gibt Wasserkraftwerke, die so viel Energie generieren, dass man damit nicht nur das Wasser nach oben pumpen kann in die Schneekanonen. Der Schnee, der wird dann auf die Gletscher beschneit, dadurch wird der Gletscher länger erhalten. Und so entsteht dann ein Kreislauf, der eigentlich sehr, sehr positiv ist. Und gleichzeitig kannst du somit den ganzen Skibetrieb betreiben. Und aber auch noch bleibt so viel Energie übrig, dass du den Rest Energie unten das Tal versorgen kannst. Und ich glaube, dass man da speziell, was die erneuerbaren Energien betrifft, dass man dort sehr viel mehr Förderung haben muss, weil so wie es jetzt noch ist, weil es ist noch so teuer, die verschiedenen, ob das jetzt eine Photovoltaikanlage oder unser Haus, wir haben so ein Eisspeichersystem in unserem Haus eingebaut mit einer Wärmepumpe. Das ist so teuer, dass es einfach noch nicht rentabel ist. Und das ist so schade, weil es sollte eigentlich für jeden zugänglich sein.
Das, ja. Und vielleicht auch irgendwie gefördert werden, wenn man solche Entscheidungen trifft.
Es muss gefördert werden.
Jetzt muss man ja sagen, ich meine, wir sitzen mitten im Garmisch. Du hast deinen damals täglichen Arbeitsplatz quasi immer vor dir. Und diese Pisten sind ja sehr unterschiedlich hier. Würdest du sagen, in Garmisch gibt es schon die perfekte Abfahrt, die perfekte Piste für dich? Was macht eine richtig gute Piste aus? So wie im Weinberg ein richtig guter Boden was ausmacht, die Sonneneinstrahlung, die Hangneigung, die Waldnähe, gibt's, die Winde, die Kühle.
Ja, gibt es schon viele Gemeinsamkeiten.
Parallelen, ja. Deswegen. Und was macht so eine perfekte Piste aus?
In der aktiven Zeit so schwer, wie es geht. Also ich will einfach die maximale Herausforderung, wollte ich an mich immer haben. Also da fahren die besten Skifahrer der Welt den Hang runter, deswegen sollten die maximale Herausforderung erleben können.
Was bedeutet Herausforderung?
Steil,
möglichst viele Windungen,
steil,
sehr
Übergänge,
steil.
Übergänge, dann auch Schrägen, also Neigungen, unruhige Piste, auf keinen Fall so eine Autobahn, blankes Eis. Und
Horror, wenn ich gerade als Skifahrerin, wenn ich daran denke, Horror, die würde ich nicht runter wollen.
Ja, definitiv. Für den normalen Skifahrer der größte Horror, den er erleben kann. Für einen Profi-Skifahrer eine Herausforderung.
Also nicht schöner Pulverschnee.
Nicht schöner Pulverschnee.
So wie wenn man früh auf die Piste geht, um noch die besten Pisten zu bekommen, alles frisch.
Ja, aber das muss ich sagen, das ist ja dann auch schön. Und das ist ja das Schöne beim Skifahren. Das ist diese Vielseitigkeit zwischen dem, was du dann erleben kannst. Also ich konnte die schwierigsten Hänge runterfahren auf dieser Welt mit den schwierigsten Bedingungen und konnte aber gleichzeitig diesen unglaublichen Genuss des Tiefschneefahrens genauso erleben. Und auch der Piste, die einfach richtig schön präpariert ist, wo kein Buckel drinnen ist, sondern wo das einfach wie so eine wie so ein Teppich. Das durfte ich auch erleben. Und das genieße ich jetzt umso mehr, wenn es jetzt ist.
Aber gibt es weltweit eine Abfahrtpiste, an die du dich immer erinnern
wirst? Das ist Kitzbühel.
Kitzbühel.
Ja, das ist Kitzbühel. Das ist einfach die maximale Herausforderung für dich als Sportler. Das ist einfach Skifahren pur. Da sind sie vor 80 Jahren schon runtergefahren. Und das ist heute auch noch so. Und jedes Mal, wenn ich an den Hang komme, bekomme ich Gänsehaut, weil das einfach, ja, das ist einfach Wahnsinn.
Wenn du jetzt sagst, da sind Skirennfahrer ja auch schon seit 80 Jahren runtergefahren, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dein Papa oder auch deine Mama da schon gefahren sind.
Genau, ja.
Ist es dann so, dass ihr in der Familie die Tipps und Tricks teilt, in welcher Kurve man wie?
Ja gut, damals sind die ja mit 2,10 Meter langen Skiern gefahren. Heute sind die Slalom-Ski 1,65 Meter. Mhm. Also du kannst es nicht mehr vergleichen. Aber der Hang ist trotzdem immer noch der gleiche. Und das ist eigentlich das Schöne. Der Stadel heute, der ist zu der Zeit auch noch da gestanden, wo mein Vater runtergefahren ist. Mhm. Und das ist eigentlich was sehr Schönes.
So sehr die Abfahrt sich unterscheidet, so sehr hat ja jeder Hang, jede Lage, wie es im Weinbau auch ist, so seine Mystik und man hat ein besonderes Gefühl, wenn man dort
total,
ist.
Total. Definitiv. Es gibt wirklich Parallelen.
Ja.
Weil natürlich der Wind, das Wetter eine sehr große Rolle spielt, von der Konsistenz vom Schnee her, die Neigung, die Sonneneinstrahlung. Also das ist eigentlich, man kann schon sagen, so ein Schneekristall ist eigentlich wie so ein bisschen so eine kleine Weintraube.
Aha. Ja, ich habe nämlich, als ich drüber nachgedacht habe, ich meine, man spricht ja genauso von den Lagen, die in den ganzen Anbaugebieten, ob man jetzt an der Mosel ist, in den steilsten Steillagen oder am Kaiserstuhl, der dann so eine ganz besondere Formation, weil sie eben so errichtet ist in den Terrassenlagen und in diesen Schichten oder was für ein Gestein man wo vorfindet oder wo gewisse Wasserläufe sind oder bestimmte Winde herrschen. Das alles beeinflusst ja am Ende die Performance von einem Wein, so wie es auch am Ende die Performance beeinflusst, wie man dort fährt, könnte ich mir vorstellen.
Definitiv. Und deswegen vielleicht hätte ich während dem Skifahren Wein trinken sollen, dann
ja,
wäre ich noch besser.
Gab es Rituale, die du hattest?
Ja, schon.
Ja?
Ja. Aber das war jetzt nicht irgendwie eine Flasche Wein vorm Rennen zu trinken, so, sondern
hätte mich jetzt auch gewundert.
Ja, nee, schon, also so zuerst den linken Ski rein, dann
wirklich?
Rechner. Ja, schon so. Zuerst linker Skischuh zumachen, dann rechter, linker Handschuh rein, rechter.
Und das dir immer, also das hast du immer beibehalten? Das immer. Ist nicht, dass du mal mit dem rechten versehentlich rein bist und denkst,
nee, geht nicht. Okay. Nee, ging nicht.
Nee, gut.
Ging gar nicht.
Und hattest du solche, wir hatten nämlich auch mal Magdalena Neuner zum Beispiel getroffen, auf ein Glas Rosé war es damals. Und sie hatte, fand ich, ist mir total in Erinnerung geblieben. Sie hatte so auch ihre mentalen Rituale, wie dass wenn sie auf dem Boden lag und bevor sie geschossen hat, dass sie quasi sich vorgestellt hat, dass sie in einem kleinen Raum ist, hinter dem sie jetzt die Türe zumacht, um das Publikum quasi auszuschließen und nur für sich zu sein und die volle Konzentration zu haben. Was ja ein sehr guter Trick ist, um sich zu konzentrieren. Hattest du solche Rituale?
Ich habe tatsächlich auch so was Ähnliches. Ich habe bei mir immer versucht, wenn ich am Start gestanden bin, habe ich nochmal kurz die Augen zugemacht und habe versucht, alles auszublenden. Und es ist genau eine Person immer unten im Ziel gestanden. Weil das ist beim Training auch so. Da wartet dann der Trainer unten mit der Kamera und der gibt dir das Feedback oder die Korrektur. Und da habe ich halt dann mir zum Beispiel meine Frau vorgestellt da unten, zu der ich dann ganz schnell dann da runterfahren will. Und das hat dann ganz gut funktioniert.
Ja, das offenbar hat es ganz gut funktioniert. Ja. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, Ziel war ja auch möglichst schnell runterzufahren. Wie schnell bist du da?
Das ist unter Slalom, was fährst du da für eine Durchschnittsgeschwindigkeit? Vom Start bis vielleicht 45, 50 km/h. Im Riesenslalom wird es natürlich deutlich mehr. Bei der Abfahrt fahren die mit 140, 150, teilweise 160 km/h einen Berg runter. Und ja, das sind so die Geschwindigkeiten eigentlich.
Jetzt hast du auch gerade von deiner Traumlage erzählt, wie sie sein musste zu deinen aktiven Zeiten mit Eis und Herausforderungen und Hindernissen. Und diese Geschwindigkeit bedeutet ja schon auch eine gewisse Furchtlosigkeit, die man da haben muss.
Ja, die musst du haben. Furcht nein, Respekt ja.
Respekt, okay. Also ein Respekt, aber auch ein Mut. Ist das was, was du generell deinen Charakterzügen zuschreiben würdest? Oder war das was, was vor allem da war, wenn du am Berg warst?
Nee, bin ich schon.
Ja.
Also ich also weiß nur, also von sein. Den Geschichten halt von meinen Eltern, die haben schon gesagt, früher als Kind, also mein zweites Zuhause war das Krankenhaus, weil ich halt so wild war und mir es nie hoch genug und schnell genug gehen konnte. Und solche Charakterzüge musst du mitbringen, sonst hast du im Skisport keine Chance. Und das lässt dich auch nicht los. Also so dieser Rausch der Geschwindigkeit, der hat schon was, muss man definitiv sagen. Also für mich zumindest.
Und wo lebst du das heute aus?
Der Rausch hat sich verändert, muss man sagen. Und zwar tatsächlich, seitdem die Kinder auf der Welt sind.
Also man ist vorsichtiger?
Ja, oder? Viel vorsichtiger. Du brauchst es auch nicht mehr. Und das war früher, war das wie so eine Art Suchtfaktor, den du hattest, wenn's so, du hast immer die Extremen gesucht. Und es musste immer noch eins draufgesetzt werden. Und seitdem unsere Kinder auf der Welt sind, ist das bei Weib nicht so. Es sind natürlich auch viele Verletzungen bei mir dazugekommen, die mir immer wieder gezeigt haben, hey Neureuther, das war jetzt zu viel. Aber mit den Kindern, da ist es, also bin ich sehr vorsichtig geworden.
Ja, Sicherheit ist also ein,
was jetzt gar nicht, immer wichtiger. Jetzt gar nicht den Kindern gegenüber, weil ich ein Freund davon bin, dass man die Kinder, sollte man einen Baum hochklettern lassen und die sollen ihre eigenen Grenzen erfahren. Und ich ermutige sie auch dazu, weil, dass sie nicht zu ängstlich werden. Aber jetzt ich mir gegenüber, muss ich sagen, ja, bin ich schon jetzt kein Angsthase, aber ich brauch's nicht mehr.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir sind jetzt seit 2 Tagen in Garmisch. Alle Personen, die euch einfach auch kennen oder als Familie, dass es diese Sympathie und diese Bodenständigkeit total gesehen werden, aber auch das, was ihr für die Region oder für Garmisch getan habt. Ich meine, natürlich ist es ein schöner Erholungs- und ein schöner Urlaubsort, aber es ist natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit, die dann mitwächst.
Aber das Schöne ist, dass wir hier in Ruhe gelassen werden. Also außer die Touristen halt, wenn sie kommen. Aber so wir als Familie, und das hatte ich als Kind auch und meine Schwester auch, wir sind ganz normal aufgewachsen. Weißt du, das war jetzt nicht so, dass es hieß, oder du bist da rumgelaufen und sagst, so, ich bin der Sohn von, sondern das bringt ja nichts. Sondern wir sind auf eine normale Schule gegangen, wir sind ganz normal in den Skiclub gegangen, wie alle anderen Kinder auch. Ich war normal im Fußballtraining, wie alle anderen Kinder auch. Da hat es keine besondere Stellung gegeben oder sonstiges, sondern wir hatten eine ganz normale Kindheit, so wie es jeder andere halt auch hatte. Und das können viele gar nicht glauben, aber ja, es war halt so. Und das ist uns auch sehr wichtig bei unseren eigenen Kindern, dass die einfach ganz normal aufwachsen. Die sollen nichts Besonderes haben. Wir brauchen kein besonderes Haus. Das sollen ganz normale Kinder sein, die einen Spaß am Leben haben und nicht irgendwie überbetüttelt werden, nur weil man vielleicht die Möglichkeit dazu hat. Das würde ich ganz, ganz schlimm finden.
Ja, die auch ihre eigenen Erfahrungen sammeln.
Ja, aber sollen. Immer dieses alles, so alles muss immer besonderer sein und hier und da und das. Nein, ganz ehrlich, ein Kind kann mit dem Dreck genauso spielen wie mit einem Spielzeug, das wahnsinnig teuer ist. Und mir ist der Dreck 1000-mal lieber.
Ja, kann ich verstehen. Wenn man in so einer Region, diese Floskel, da aufgewachsen oder dort zu Hause, wo andere Urlaub machen, ist dann... Wo macht man selbst oder beziehungsweise, wenn ihr Skifahren geht, wo gehst du am liebsten Skifahren?
Ja, zu Hause.
Zu Hause,
ja,
also gut.
Doch, das ist ganz ehrlich, ich bin hier aufgewachsen, geboren. Ich glaube nicht, dass mich so schnell hier was wegbringt.
Alpen.
Weil das einfach, hier sind die Berge und wir lieben die Berge. Oben in den Bergen, da herrscht Ruhe. Und so eine Ruhe kannst du nur in den Bergen erleben, wo du wirklich nichts hörst, außer die Vögelchen, die zwitschern. Und das ist mein Ort der Erholung und der Oase. Das muss ich echt sagen. Und das haben wir hier. Und da haben wir wahnsinnig großes Glück, dass wir erleben dürfen. Und da bin ich auch extrem dankbar drüber.
Und wo gehst du ein Glas Wein trinken in Garmisch?
Zu Hause.
Zu Hause, sehr gut.
Das Ding ist, dass wir haben drei kleine Kinder. Jeder, der mit drei kleinen Kindern schon mal in ein Restaurant gegangen ist, der weiß, dass das gar nicht so... Wir sind jetzt keine Eltern, die den Kindern ein Tablet vor die Nase stellen.
Damit es ruhig ist.
Damit es ruhig ist und das Essen mit der Gabel in den Mund führen. Sondern wenn wir auftauchen, dann wird es auch laut. Und da ist es oft mal, ja, wir wollen den anderen Gästen dann eher das Rumgehüpfe ersparen. Aber wenn wir essen gehen, dann feiern wir es eigentlich auch, dass unsere Kinder gerade rumspringen. Ich hoffe, dass die anderen Gäste, vielleicht hört der eine oder andere, das jetzt, der schon mal erst war, wo wir auch waren, der soll es uns verzeihen, aber das sind halt immer Kinder.
Ja, schön, so soll es sein. Und ich sage jetzt danke für das Glas Wein, was wir zusammen getrunken haben. Ja,
hat mich sehr gefreut.
Und bin gespannt, was ich noch höre von diesem Wein.
Ich auch.
Und ich bin mir sicher, dass vielleicht auch, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dass da die einen oder anderen Interessenten. Ich werde mal mit den Weingutsinhabern und Leitern sprechen, ob die schon davon wissen, dass diese Kiste gefunden wurde. Ich bin gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde die sehr gut verstauen, lagern und mich da irgendwann mal dran erfreuen, weil das ist das Wichtigste. Man muss es wirklich irgendwann trinken.
Nee, das kann ich
nicht. Doch.
Nee, vergiss es.
Du kannst es nicht.
Nein,
du kannst
weißt
es
du, was nicht ich mit dem mache? Wenn einer kommt und einen guten Preis zahlt, dann nehme ich das her und den Gewinn daraus, da geht in meine Stiftung rein. Und da habe ich viel, viel mehr Spaß daran, wie wenn ich den selber trinken würde.
Also ich bin dafür, ihn teuer weiter zu verkaufen, viel Geld damit zu verdienen.
Und die Flasche trotzdem selber zu trinken.
Also wir rufen hiermit auf, die Person, die sich...
Der einen Spaß daran hat, viel Geld für eine Flasche Wein auszugeben und zuzuschauen, wenn ich ihn trinke.
Ja.
Der kann sich mal, kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen gibt, der sowas macht.
Also ich bin gespannt, was sich daraus noch ergibt. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, weil ich muss wissen, was mit der Flasche noch passiert. Und jetzt freuen wir uns einfach noch an dem Weißburgunder. Also Felix, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und
ganz lieb, Dankeschön.
Alles Gute.
Danke.
Das war Auf ein Glas Wein mit Felix Neureuther. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr beim nächsten Glas Wein auch wieder dabei seid. Macht's gut und tschüss.